Der hannoversche Schriftsteller Kurt Schwitters ist hier auf einem Friedhof in Hannover begraben, auf dem Engelsoder Friedhof. Und er hat einen markanten Grabstein. Da steht nicht viel drauf. Sein Geburtsjahr 1887, sein Todesjahr 1948. Und dann steht noch unten die Zeile in Anspielung auf eines der Theaterstücke, die Schwitters geschrieben hat, steht unten noch die Zeile, man kann ja nie wissen. Man kann ja nie wissen. Als Grabinschrift. Und genau das ist die Situation vieler, vieler Zeitgenossen im Hinblick auf ihr Sterben, auf ihren Tod. Über vielen Grabsteinen steht unausgesprochen diese bange Feststellung. Ja, lieber hierbleiben, ja. Sie kann auch hierbleiben, wenn sie will. Ja, das wird alles. So, ja. Also, das wird sich auch klären. Aber viel schlimmer ist es, dass eben über vielen Menschen eben diese Ungewissheit steht. Man kann ja nie wissen. Keine Gewissheit über die Zukunft, keine echte Hoffnung über den Tod hinaus. Wenn die Jünger und die Leute, die mit Jesus Christus zusammen waren, einen Titel für den Grabstein Jesu gesucht hätten, dann hätten sie bestimmt nicht geschrieben, man kann ja nie wissen, sondern dann hätten sie das viel drastischer formuliert. Sie hätten geschrieben, es ist alles aus. Es ist alles vorbei. Dessen waren sie sich ziemlich sicher. Das ist die Stimmungslage, die Überzeugung, das ist die Verzweiflung, die mit Händen zu greifen ist, wenn wir die Berichte über die Kreuzigung lesen in den Evangelien. Da ist nichts mehr von Ungewissheit und möglicher Hoffnung, sondern nur noch Verzweiflung. Und genau mit dieser Tonlage beginnt auch der Bericht, den wir heute als Predigttext zugrunde legen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, Abvers 11. Sie haben das vor sich auf Ihrem gelben Papier. Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Punkt. Da steht nicht, Maria stand draußen vor dem Grab und betete. Oder Maria stand draußen vor dem Grab und schaute, ob da nicht vielleicht doch irgendwas sich regte. Da ist nichts mehr an Hoffnungsresten. Da ist nur noch Weinen und Trauer und Verzweiflung. Und das ist das Erste, was uns hier anspringt in diesem Text. Erstens die Realität des Todes. Wenn Sie also mitschreiben wollen, erstens die Realität des Todes. Maria hatte auch nicht mehr Hoffnung als Kurt Schwitters, beziehungsweise seine Verwandten. Eher weniger Hoffnung. Maria hatte den ganzen Karfreitag aus nächster Nähe miterlebt. Sie war dabei gewesen in den dunklen Stunden auf dem Kalvarienberg. Sie hat unter dem Kreuz gestanden, als die Sonne ihren Schein verlor. Sie war dabei gewesen, als Jesus mit einem Schrei auf den Lippen starb, als man seinen Leichnam in diesem Felsen wenigstens noch ehrenvoll begrub, weil Josef von Arimathea und Nikodemus sich darum kümmerten. Maria hatte all das aus allernächster Nähe miterlebt. Und nun füllte nur eines noch ihre Seele bis in den letzten Winkel aus, und das war Schmerz und Trauer. Es ist alles vorbei. Und dann geht sie an diesem Ostermorgen zum Grab. Andere Frauen gingen mit ihr. Insgesamt sind sie wahrscheinlich zu 10 oder zu 12 gewesen. Es ist noch dunkel. Und so kann man die Spuren nicht sehen, die Ereignisse der letzten Tage in ihren Gesichtern hinterlassen haben. Aber wenn man das könnte, dann würde man darin eine Menge, denke ich, hätte erkennen können. An Erschütterung, auch an Enttäuschung. Wahrscheinlich auch an dieser Starre, die Menschengesichter oft zeichnet, wenn sie mit dem Tod eines lieben, nahestehenden Menschen einfach nicht fertig werden. Sie sind gelähmt von der knallharten Realität des Todes. Und das Einzige, was sie von Jesus noch erwarten, das Einzige, was sie von Jesus noch suchen, ist seine Leiche. Und als sie dann an das Grab herankommen, trifft sie wirklich einen Schock. Das lesen wir am Beginn des 20. Kapitels bei Johannes. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Und das ist für sie kein Hinweis darauf, auf eine mögliche Auferstehung, sondern sie denkt sofort an Leichendiebstahl. Sie rennt weg, so wie wir es gehört haben. Die anderen Frauen gehen, das berichtet Matthäus, erstmal in das Grab hinein, aber Maria rennt nur weg. Sie rennt zu den Jüngern, um ihnen Bescheid zu sagen. Sie sollen doch was tun. Ja, sie haben den Herrn weggenommen, sagt sie, aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als die Jünger das erfahren von Maria, spurten die Jünger los. Das wird sehr, sehr real, sehr plastisch beschrieben, dass Johannes offensichtlich die bessere Kondition hatte und dann als erster drin ist im Grab, als eher noch als Petrus. Und Maria läuft nicht mit, sie verharrt erstmal und dann zieht es sie aber doch irgendwie zu dieser Grabstelle hin und nach einiger Zeit geht auch sie hinterher und da setzt unser Text ein. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Das Wort, was hier für sieht steht, ist ein ganz normales Wort für Sehen im Alltag. Das ist nicht ein Wort, was für Vision oder Traum verwendet wird, sondern das Wort, was im Griechischen hier steht, bedeutet, sie sieht. Und was sieht sie? Sie sieht zwei Boten Gottes, weiß, die Farbe, das deutet darauf hin, sie gehören zur Umgebung Gottes. Sie sind heilig, sie sind rein. Es wird in diesen Stunden die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits in einer eigenartigen Weise plötzlich durchlässig, wie das häufig in besonderen Situationen war. Gott ist sichtbar am Wirken, aber auch die, ja, bringen Sie die Kerze ruhig etwas in Sicherheit, genau. Aber auch der Anblick dieser Boten Gottes, dieser besonderen Persönlichkeiten dort, ist für Maria kein Hoffnungsschimmer, weil sie so fixiert ist auf den toten Jesus. Und das sieht man auch an einer Einzelheit noch. Sie erinnert sich noch genau an die Position, wo sie den Leichnam hingelegt haben. Ja, das steht hier. Und sie sah da eben sitzen, den Engel einen zu Häupten, den anderen zu Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Sie war ja dabei gewesen. Sie erinnert sich noch ziemlich genau daran. Es war ja erst vorgestern, als Josef von Arimathea Jesus am Karfreitagsabend beerdigte. Dieses Bild hatte sich ihr offensichtlich tief eingeprägt. Und dann kommt diese leicht vorwurfsvolle Frage der Engel: Maria, Frau, was weinst du? Genau übersetzt könnte man eigentlich sagen, was weinst du eigentlich? Und in dem Moment müsste Maria schon schalten. Denn eigentlich ist es das Selbstverständlichste, wenn man einen lieben Menschen verloren hat, dass man dann weint. Und warum sagen die Engel, Frau, was weinst du eigentlich? So als würden sie sagen, hey Maria, es ist doch eigentlich gar kein Anlass zum Weinen da. Hier müsste sie schon nachfragen. Aber sie kapiert das noch nicht. Sie reagiert überhaupt nicht auf diese Rückfrage der Engel. Sie ist viel zu sehr eingemauert in ihren Schmerz. Und stattdessen kommt sie dann raus mit dieser großen Frage, mit diesem einen Kummer, der ihr zu schaffen macht, wo ist der Leichnam? Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo er ist. Das hat sie ja vor einigen Minuten oder vielleicht Stunden wortwörtlich den Jüngern genauso gesagt. Sie haben den Herrn weggenommen und wir wissen nicht, wo er ist. Wir alle trauen dem Tod so viel zu, fast alles. Wir alle sind bis ins Mark beeindruckt von der Kraft, von der Macht des Todes. Wir sprechen selten darüber, aber tief im Innern stehen wir doch sehr kleinlaut und still vor seiner stummen Macht. Wenn wir mal dem Tod gegenüberstehen bei einem offenen Grab oder auch schon manchmal, wenn wir die Gräber unserer Angehörigen pflegen, dann können wir uns kaum vorstellen, dass es etwas geben könnte, was der Tod nicht beherrscht. Der Tod ist eine knallharte Wirklichkeit. Wir wissen, gegen diesen Gegner kommt kein Mensch an. Für diesen Gegenspieler haben wir keinen Trumpf mehr im Ärmel. Und so ergeben wir uns seiner Übermacht. Oft mit Tränen in den Augen, manchmal mit geballter Faust in der Tasche. Und so ist auch die Haltung, die Einstellung der Maria. Sie steht dort fassungslos und erwartet nichts mehr. Und dann heißt es in Vers 14, und als sie das sagte, sie haben meinen Herrn weggenommen, ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen. Hier wieder das ganz normale Wort für sehen. Sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Das ist interessant. Sie ist so gebannt von der Realität des Todes, dass sie Jesus sieht und trotzdem nicht erkennt. Hier wieder dieses ganz normale Sehen. Und wieder besticht, wie schnörkellos Johannes berichtet. Sehen, stehen, alles ganz normale Verben. Ganz anders dieses sogenannte Judas-Evangelium. Ich weiß nicht, ob Sie davon gelesen haben. jetzt Anfang April ist das ja von dem US-amerikanischen Magazin National Geographic ins Gespräch gebracht worden, dass es da ein Judas-Evangelium gäbe, das ganz anders über Jesus spreche. Nun, das ist gar nicht so neu. Das Judas-Evangelium, das sogenannte, wurde bereits in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckt. Das ist ein Papyrus in koptischer Sprache. Dieser Papyrus ist dann übersetzt worden. Wahrscheinlich stammt dieser Text aus dem 3. oder gar 4. Jahrhundert nach Christus und er geht möglicherweise zurück auf eine Vorlage, die ungefähr um 200 nach Christus entstand, also zu einem Zeitpunkt, als die richtigen Evangelien schon längst geschrieben waren. Und wir sehen, wie dieses sogenannte Judas-Evangelium bewusst Gegenposition zu den vorhandenen Evangelien bezieht, wie sie vor allem Judas in ein besseres Licht rücken wollen und sagen, Judas wurde von Jesus gewissermaßen beauftragt, ihn zu verraten, damit dieser ganze Mechanismus mit der Kreuzigung endlich in Gang kommen sollte. Insgesamt ist dieses Judas-Evangelium geprägt von der sogenannten gnostischen Lehre, der Irrlehre der Gnosis. Das war eine Lehre, die sich um jene Zeit dann auch ziemlich schnell ausbreitete, auch in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Eine Lehre, die sagte, Gott ist gar nicht wirklich Mensch geworden, Gott ist nicht ins Fleisch gekommen, Jesus war nicht wirklich Gott und Mensch. Und dieser von der Sensationspresse hochgejubelte Text trägt überhaupt nichts Neues zu unserem Wissen über Jesus bei. Das muss man sehr deutlich sagen. Also wissenschaftlich betrachtet ist dieses Judas-Evangelium etwa so explosiv wie ein natter Lappen. Ja, die Evangelien haben auch in historischer Hinsicht eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Art, in der sie berichten. Und ich muss da immer an die Werbung eines bekannten Nachrichtenmagazins denken. Fakten, Fakten, Fakten. So berichtet das Neue Testament über die Auferstehung. Fakten, Fakten, Fakten. Und dann werden diese Fakten erläutert, was sie für persönliche Konsequenzen haben. Für uns und für die Menschen damals. Es besticht, wie schnörkellos Johannes hier berichtet, wie auch auf scheinbar nebensächliche Einzelheiten dann doch eingegangen wird. Und das Ganze ist so normal, dass Maria Jesus sogar für den Gärtner hält. In Vers 15 spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du, wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner. Und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Man hat viel gerätselt darüber, warum Maria wohl Jesus nicht gleich erkannt hat. Sicherlich, sie hat verweinte Augen gehabt. Sie wagte wahrscheinlich auch nicht, diesen Mann so richtig direkt anzusehen, ihm ins Auge zu gucken. Das war auch eine seltsame Situation für eine Frau dort in aller Frühe am offenen Grab. Aber ich denke, es kommt noch etwas dazu. Sie rechnet absolut nicht damit, Jesus zu begegnen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal passiert ist, dass Sie einen Nachbarn im Urlaub vielleicht 3.000 oder 4.000 Kilometer von hier entfernt plötzlich sehen und Sie erwarten den überhaupt nicht und Sie erkennen ihn nicht, weil Sie nie damit rechnen, dass Herr Müller nun ausgerechnet auch hier auf Gran Canaria oder so gerade im Nebencafé sitzt. Ja, Sie erkennen ihn nicht, weil Sie nicht mit ihm rechnen. Und ich denke, das könnte auch ein Grund gewesen sein. Maria ist so absolut nicht davon ausgegangen, dass sie Jesus nochmal lebend sehen würde. Und sie erkennt ihn einfach nicht. Ihre Augen sind gehalten und dieser Klammergriff, der hält Maria so lange fest, bis Jesus selber eingreift. Spricht Jesus zu ihr: Frau, weinst du? Warum weinst du? Wen suchst du? Und sie sagt dann: Sie haben meinen Herrn weggetragen, ich will ihn holen. Und dann Vers 16, da kommt die Wende. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Und da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni. Das heißt Meister. Gegen die knallharte Realität des Todes setzt Jesus jetzt in diesem Augenblick die harte Realität des Lebens. Also das ist der zweite Punkt. Zweitens, die Realität des Lebens. Und das kapiert Maria jetzt. Der entscheidende Impuls, das entscheidende Ereignis an diesem Ostermorgen kommt erstmal, und das ist ganz wichtig, dass wir das sehen, es kommt erstmal von außen an Maria heran. Es ist nicht ein immer innerer Impuls, es ist nicht so eine innere Erleuchtung, ja, dass die Jünger plötzlich oder die Frauen erstmal plötzlich irgendetwas kapiert haben, was dann deutlich macht, in Wirklichkeit ist ja Jesus doch nicht im Grab geblieben, sondern seine Ideen leben weiter oder wie auch immer. Nein, das können Sie an allen Osterberichten sehen, es kommt etwas von außen an die Menschen heran. Etwas Neues, etwas, womit sie nicht rechnen. Nicht von innen wird das düstere Herz der Maria froh, sondern von außen. Maria ist nur auf Tod eingestellt, mit ihrem Denken, mit ihrem Gefühl, mit allem, was sie ausmacht. Und das wird von außen verändert. Es ist, als ob plötzlich die Wolken aufreißen. Es ist, als ob Gefängnistüren sich öffnen. Es ist so, als ob ein Blinder von einem Augenblick auf den anderen plötzlich die Realität sieht. Maria steht vor Jesus und er spricht sie an und sie begreift erst nicht. Und dann nennt er ihren Namen und dann begreift sie. Und dann bricht diese Erkenntnis über Maria herein. Er lebt, er lebt, er lebt. Und diese Tatsache ist so groß, dass sie das natürlich erstmal rational gar nicht bis ins Letzte verarbeiten kann. Dass sie nicht die Kategorien hat, um das alles schon theologisch, systematisch, sachgerecht irgendwie wie einzuordnen. Sie taumelt wahrscheinlich noch vor der Wucht dieser Tatsache, dass der Jesus, den sie schon längst im Verwesungsprozess glaubte, vor ihr steht und sie anredet. Er ist real. Er ist erschreckend, fast schmerzhaft real, wie er dort vor ihr steht und sie anguckt und sie anredet. Es ist, als wäre er nie fort gewesen. Es ist so, als ob die schrecklichen Stunden der Kreuzigung niemals stattgefunden hätten, wenn da nicht die Nägelmale an den Händen und Füßen wären. Aber wir wissen gar nicht, ob Maria das sieht in diesen Augenblicken, aber sie begreift, dass hier etwas Unfassliches geschehen ist. Es ist so, als hätte jemand die Fensterläden zu Marias verdunkeltem Leben mit einem Schlag aufgestoßen. Und dann steht hier, sie stürzt auf Jesus zu. Dieser Ausdruck, sie wandte sich um, das ist ein sehr lebendiges Verb, was hier steht. Das ist eigentlich eine stürmische Reaktion. Man kann sagen, zupackend auf jemanden zugehen. Das ist eigentlich gemeint. Ja? Sie stürzt auf Jesus zu. Sie wirft sich ihm fast in die Arme oder wie immer man das sagen will. Sie ist so froh und sie sagt dann, Rabuni, Meister. Du, mein Meister. Überlegen Sie, was hatte Maria gesucht am Grab? Sie hatte gesucht ein bisschen Besinnung, ein bisschen Trost, ein bisschen Abschied nehmen, ein bisschen Ruhe für ihre aufgewühlten Gefühle. Und sie findet etwas ganz anderes. Sie findet etwas, was viel herrlicher ist, als sie zu hoffen gewagt hat. Sie findet das ewige Leben in Person. Sie kann Jesus sehen, sie kann ihn berühren, sie kann sich davon überzeugen, wie real er wirklich da ist. Und sie begreift, langsam, aber sicher, Gott zertrümmert die dunkle Todesschranke. Gott zerreißt den Todesvorhang. Und er zerstört die stumme Macht des Todes. Sie hat längst noch nicht alles begriffen in diesen Augenblicken, Maria. Aber das weiß sie. Sie weiß, Jesus lebt. Und vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, ja, Maria hat es gut. Maria konnte Jesus richtig sehen mit ihren Augen. Wenn ich ihn so sehen könnte, dann wollte ich wohl auch glauben. Natürlich stimmt das, Maria hatte es gut. Maria und die Jünger und all die anderen, sie hatten auch die Last der ersten Zeugen zu tragen. Aber wir haben es auch gut. Warum? Weil Jesus Christus, der Auferstandene, heute derselbe ist wie damals. Die Liebe Jesu ist dieselbe geblieben. Die Macht Jesu ist dieselbe geblieben. Der Wunsch Jesu, in das Leben von Menschen zu kommen, uns zum Glauben zu führen, uns zu retten, ist derselbe geblieben. Und auch, dass er sich jedem Einzelnen persönlich zuwenden will. Er begegnet uns heute nicht mehr sichtbar, der Herr Jesus. Aber glauben Sie darum nicht, er hätte weniger Interesse an Ihnen. Jesus ist derselbe. Und so wie er damals Maria mit Namen rief, so ruft Jesus Christus auch uns heute in seine Nachfolge. Und wissen Sie, wie er das heute größtenteils tut? Er tut es zunächst mal hier durch sein Wort. Er hat dafür gesorgt, dass wir wirklich gründliche, verlässliche Informationen über die Realität des Lebens, auch über die Realität der Auferstehung bekommen. Und es wird immer wieder berichtet, dass Menschen, die sehr skeptisch angefangen haben, sich mit den Auferstehungsberichten auseinanderzusetzen, dass sie dann einfach von der Wucht der Texte selbst überzeugt wurden. Ich habe schon mal erzählt von diesem Rechtsanwalt Morris, der ein recht religiöser Mensch war, aber die Auferstehung nur für einen Mythos hielt und nun endlich mal aufräumen wollte mit diesem Vorurteil, dass da wirklich eine auferstanden sei. Und dann machte er sich als Jurist daran, die Quellen zu studieren und er wollte ein Buch schreiben darüber und das nun aufklären, dass man den Auferstehungsberichten nicht glauben könne. Und je länger er diese Schriften studierte, umso mehr kam er ins Zweifeln über seine Zweifel. Und am Ende schrieb er ein ganz anderes Buch. Und das neue Buch lautete dann Who Moved the Stone? Wer bewegte den Stein? Nämlich weg vom Eingang des Grabes. Und das erste Kapitel in diesem Buch lautete dann so, das Buch, das sich weigerte, geschrieben zu werden. Das war das erste Buch, das weigerte sich geschrieben zu werden, das Buch, mit dem er den vermeintlichen Irrtum der leiblichen Auferstehung aufdecken wollte. Und so wie ihm ist es vielen anderen gegangen, zum Beispiel dem russischen Literaturhistoriker, einem Professor Beletsky, das liegt schon etliche Jahrzehnte zurück. Da bekam er vom Zentralkomitee damals der Kommunistischen Partei den Auftrag, er sollte eine wissenschaftliche Stellungnahme zum Christentum abgeben, Weil er ja als Literaturhistoriker mit den Texten besonders gut umgehen könne. Und man erwartete natürlich ein ganz vernichtendes Urteil aus der Feder dieses Atheisten. Aber was geschah? Professor Bieletzki stieß natürlich auch auf die biblischen Berichte über die Auferstehung. Und was er dort las, das überzeugte ihn so sehr, dass er schließlich am Ende seiner Forschungen schrieb, also ist er Gott. Also ist er Gott, weil er ganz logisch schlussfolgerte, weil Jesus der einzige Mensch ist, von dem glaubhaft überliefert ist, dass er den Tod besiegt hat. Darum muss er Gott sein. Es gibt keine andere Erklärung. Oder kommen wir nach Deutschland. Der frühere Kriminalhauptkommissar Bernd Rhein, 1974 als junger Polizeibeamter aus der Kirche ausgetreten, 16 Jahre später beginnt er eine Ausbildung zum Laienprediger. Was ist in diesen 16 Jahren passiert? Nun, dieser Bernd Rhein erzählt, dass er auf die Berichte über die Auferstehung gestoßen sei. Und er hätte sie unter kriminaltechnischen Gesichtspunkten gelesen. Und dabei ist er dann auch noch gestoßen auf das Zitat des ehemaligen obersten Richters Englands, nämlich Lord Darling, der Folgendes gesagt hat, Zitat, die Beweise der Auferstehung Jesu Christi sind so überwältigend, dass kein vernünftiges Schwurgericht der Welt einen anderen Spruch fällen könnte als diesen, die Geschichte von der Auferstehung ist wahr. Und so könnten wir jetzt viele dieser Indizien durchgehen. Ich möchte nur eines nennen. Ein Indiz, auf das der Neutestamentler Professor Riesner in einem Interview vor wenigen Tagen nochmal hingewiesen hat. Er sagt dort Folgendes. Nach dem Zeugnis aller Evangelien, und so ja hier auch bei uns in Johannes 20, erscheint Jesus nach seiner Auferstehung zuerst Frauen. Das ist für die Antike äußerst ungewöhnlich. Dort galten Frauen als wenig vertrauenswürdige Zeugen. Dass keiner der Evangelisten diesen Sachverhalt verschweigt, zeigt, dass es ihnen allen um wahrheitsgemäße Berichterstattung ging. Wäre Christus nicht auferstanden und die Evangelisten hätten die Öffentlichkeit über eine angebliche Auferstehung täuschen wollen, sie wären nie und nimmer auf die Idee gekommen, diese Täuschung ausgerechnet mit weiblichen Erstzeugen zu untermauern. Zitat Ende. Also, wenn man sich etwas ausgedacht hätte, wenn man hier nach irgendwelchen Tricks gesucht hätte, um die Auferstehung möglichst glaubhaft erscheinen zu lassen, hätte man zu jener Zeit sich sicherlich nicht dieses Stilmittels bedient, nun ausgerechnet Frauen als Zeugen zu benennen. Und so ist es durch Jahrhunderte hindurch immer wieder geschehen, dass Menschen sich den Befunden, sich den Quellen ausgesetzt haben und über den Quellen persönlich dem begegnet sind, von dem diese Quellen berichten, nämlich dem auferstandenen Jesus Christus. Und so wird auch Maria überzeugt und endlich begreift sie, wer da vor ihr steht. Sie begreift, dass Jesus lebt und wissen Sie, jetzt kann sie die Fäden verknüpfen. Jetzt ergibt plötzlich alles einen Sinn. Also das leere Grab, die Erscheinung dieser seltsamen Gottesboten, die Leinentücher, die da so säuberlich schön zusammengelegt auf dem einen Fleck lagen, diese komische Frage der Engel, Maria, warum weinst du? Und Jesus, der sie mit Namen ruft. Das ergibt alles plötzlich einen Zusammenhang. Es gibt nur eine einzige Tatsache, die alle anderen Tatsachen erklärt. Und diese eine Tatsache, die alle anderen Tatsachen erklärt, lautet, Jesus Christus ist leibhaftig von den Toten auferstanden. Das ist die knallharte Realität des Lebens. Und da bricht der Jubel durch bei Maria. Rabuni, Meister, da beginnt sie zu begreifen, was Ostern heißt. Und dieser Osterjubel, der ist seitdem durch die Welt gezogen. Dieser Osterjubel ist aufgeflammt in den Herzen der Menschen, die dieser Wahrheit begegnet sind. Die begriffen haben, Jesus lebt wirklich. Er lebt nicht in den Gedanken seiner Jünger. Er lebt nicht einfach in bestimmten Lehren weiter, die er verkündigt hat, sondern er in Person ist auferstanden. Seit jenem Ostermorgen ist dieser Jubel um die Welt gegangen. Die Realität des Lebens ist unendlich stärker als die Realität des Todes. Aber damit sind Marias Entdeckungen an diesem Tag noch nicht ganz vorbei. Jesus führt sie noch einen Schritt weiter. Und das wollen wir uns zum Schluss noch ansehen. Vers 17. Da kommt noch ein weiterer Schritt, den Maria kapieren muss. Da spricht Jesus zu ihr und man hat diesen Vers oft nicht verstanden und deswegen versucht ihn anders zu übersetzen. Aber er lässt sich nicht anders übersetzen. Da spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater.
Das erstaunt erstmal. Man könnte doch erwarten, dass Jesus sagt, rühre mich ruhig an. Und in manchen späteren Handschriften ist da aus dem rühre mich nicht an auch ein rühre mich ruhig angemacht worden, weil das eigentlich näher liegen würde. Nach dem Motto, überzeug dich selbst, fass mich ruhig an. Nein, die bessere Übersetzung hier wäre fast zu sagen, halt mich nicht fest. Hefte dich jetzt nicht an mich. Warum sagt Jesus das? Womöglich wird Maria in ihrer Erleichterung und in ihrem Glück ganz ähnlich reagiert haben, wie die Frauen, die Jesus später begegnet sind, von denen Matthäus 28 berichtet. Da heißt es, und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Und auch dort lässt Jesus sie nicht lange in dieser Stellung verharren. Und genauso bei Maria. Warum? Was bezweckt Jesus damit? Jetzt kommen wir zum Kern dieses Textes. Rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren. Zunächst mal zeigt dieser Satz, der auferstandene Jesus ist kein Geistwesen. Ja? Er hat einen Körper, den man anfassen und umklammern konnte. Genauso wie er mit den Jüngern Fisch gegessen hat, gebratenen Fisch. Er hat gegessen, er hat verdaut, man konnte ihn anfassen. Wenige Verse später werden wir auch bei Thomas lesen, dass Jesus den Thomas geradezu auffordert, seinen Körper anzufassen. Als der Thomas zweifelt, Jesus sagt, hier, meine Narben, rechts und links, berühre sie doch, überzeug dich selbst. Warum soll Maria ihn jetzt loslassen? Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Begründung gibt Jesus gleich im nächsten Halbsatz. Er sagt, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Und damit spricht Jesus schon von dem Ereignis an, das uns auch diese Kerze erinnert, nämlich 40 Tage später. 40 Tage ist Jesus noch mit seinem Auferstehungsleib immer wieder auf der Erde begegnet Menschen dort. Und er redet aber schon von dem Ereignis, wo er in Gottes für uns noch unsichtbare Welt zurückgehen wird und man ihn dann nicht mehr sichtbar auf der Erde haben wird. Und damit macht Jesus der Maria zwei Dinge klar. Er macht ihr einmal klar, Maria, ich bin noch nicht aufgefahren, das heißt so viel wie, du wirst mich hier auf dieser Erde noch sehen. Ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, mein Werk ist noch nicht abgeschlossen, wir werden uns noch begegnen. Aber jetzt ist erstmal was anderes dran, Maria, jetzt musst du erstmal die Jünger informieren. Geh zu deinen Jüngern und sag ihnen, was du jetzt kapiert hast. Aber dann gibt es noch ein zweites, was Jesus die Maria hier lernen will und das ist das Entscheidende. Und das betrifft uns auch sehr direkt. Jesus sagt, Maria, du musst mich nicht ängstlich mit deinen Händen festhalten. Denn in Zukunft werde ich dir und den Jüngern noch viel näher sein, als ich es jetzt bin, während ich noch auf der Erde bin. Maria, noch bin ich nicht aufgefahren zum Vater, aber bald werde ich es tun, heißt das. Ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, halt mich noch nicht fest, aber bald werde ich es tun, bald werde ich für immer in Gottes ewiger Welt sein. Und dann wird die Nähe zu euch noch eine ganz andere Qualität haben als jetzt. Dann wirst du noch viel mehr bekommen, Maria, von mir, als jetzt. Nur klammer dich nicht an diesen irdischen Zustand. Klammer dich nicht daran, dass es mal wieder so wird, wie es mal war. Du sollst viel mehr bekommen. Nach Himmelfahrt werde ich dir viel mehr geben können, werde ich alle Zeit bei euch sein können. Deswegen konnte ja Jesus dann sagen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, weil er aus Gottes für uns noch unsichtbarer Dimension jederzeit bei jedem von uns sein kann. Und Jesus will hier jetzt ein Missverständnis der Maria vermeiden. Erst hatte sie gedacht, er war der Gärtner, das wäre das erste Missverständnis. Aber jetzt erliegt Maria bald einem zweiten Missverständnis. Sie dachte wahrscheinlich, Jesus ist genauso ins Leben zurückgekommen, wie ihr Bruder Lazarus, den Jesus ein paar Wochen vorher auferweckt hatte. Ja? Wie der schon vor Leichengeruch unappetitlich da vergraben war, sagte, komm raus, und Lazarus kam raus und Jesus holte ihn zurück ins Leben. Und wahrscheinlich hat sich Maria das jetzt ähnlich vorgestellt. Aber Jesus macht deutlich, es gibt einen Unterschied zwischen der Auferweckung des Lazarus und seiner eigenen. Lazarus war in diese vergängliche Welt zurückgekommen. Lazarus hatte seinen sterblichen Körper zurückerhalten. Bei Jesus war das anders. Jesus war zwar auch sichtbar in diese Welt zurückgekommen, aber er war seit der Auferstehung nicht mehr an diese Welt gebunden. Seine Heimat war nun wieder der Himmel, also Gottes für uns noch unsichtbare ewige Welt. Ja, Jesus war mit einem berührbaren, mit einem sichtbaren Leib auferstanden, das sagen alle Zeugen, aber sein Leib war nicht mehr sterblich. Jesus war nicht mehr ins diesseitige Leben zurückgekehrt, sondern seine Auferstehung war ein Durchstoß zum ewigen Leben.
Damit steht Maria vor der dritten großen Realität, die wir hier sehen. Nicht nur der Realität des Todes, nicht nur vor der Realität des Lebens, sondern das dritte ist die Realität des ewigen Lebens. Das ist das dritte, die Realität des ewigen Lebens. Maria, halt mich nicht fest, klammere dich nicht ängstlich an mich, noch bin ich nicht zu meinem Vater aufgefahren. Aber wenn ich es bald tue, in 40 Tagen, dann werde ich wieder in meiner göttlichen Machtposition sein. Und dann werde ich dir noch ganz anders nah sein können. Immer nah sein. In jeder Sekunde nah sein. Mit aller Macht dir nah sein und dir auf ewig helfen können. Und verstehen Sie? Wie Jesus an dieser Stelle genau von unserer Situation spricht. Ihn leibhaftig berühren zu können, das hatte Maria uns voraus. Aber diese umfassendere Nähe, diese umfassende Macht, die der Auferstandene seit Himmelfahrt hat, die ist auch für Sie und für mich zugänglich. Und man kann ganz klar sagen, seit Himmelfahrt ist Jesus Christus Ihnen und mir genauso nahe wie Maria. Auf genau die gleiche Art und Weise. Also halten wir das fest, die Auferstehung Jesu war kein bisschen weniger real als die Auferstehung des Lazarus. Aber die Auferstehung Jesu war mehr, sie war viel, viel mehr. Jesus wurde nicht einfach zurückgeholt ins vergängliche, sterbliche Leben, sondern er wurde auferweckt zum ewigen Leben. Und so hat das durch die Auferstehung eine völlig neue Qualität bekommen. Auch der Auferstehungsleib, der ja jetzt nicht mehr sterblich war. An Jesus ist so viel mehr geschehen, als Maria im ersten Augenblick dachte. Und was sie da umklammert hält, das ist eben nicht mehr nur der alte Leib von Jesus, sondern es ist ein verwandelter, ein erneuerter Leib, den man auch berühren kann, aber der nun nicht mehr stirbt. Der bekannte Schweizer Theologe Walter Lüthi hat das so formuliert. Er hat gesagt, Gottlob, ist Ostern so über die Maßen herrlicher ausgefallen, als Maria sich's im ersten Augenblick und bei der ersten Überraschung vorgestellt hatte. Gottlob, ist Ostern nicht nur die Rückkehr des Auferstandenen ins Gefängnis dieser vergänglichen Welt? Dann müsste sie sich in der Tat an ihn klammern und fürchten, dass er irgendwann wieder stirbt. Nein, für ewig ist der Herr nun dem Tod entrissen und entronnen. Und Christus ist eingegangen an den Ort, wo keine, für alle Ewigkeit, keine Verwesung ihn mehr erreichen wird. In diesem Ausmaß hat er gesiegt, für ewig gesiegt über den Tod. Hätte Maria zuerst recht vermutet, wäre Jesus ihr nur zurückgeschenkt worden, wie Lazarus den seinen. Oh, das wäre ja zunächst sehr nett und rührend gewesen. Aber dann wäre er nur vielleicht Jahre später dem Tod von Neuem in die Arme getrieben. Aber nun ist er zum ewigen Leben eingegangen. Und das ist nicht zum Weinen, Maria, sondern zum Freuen, ja, zum Jubeln. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halten wir das fest, Ostern bedeutet eben nicht nur die Rückkehr ins Leben, sondern es bedeutet den Durchbruch zum ewigen Leben. Und das hat jetzt die allergrößten Folgen für jeden von uns. Denn seit Ostern steht diese Zusage und ist fest untermauert mit Fakten. Wer im Glauben an Jesus Christus stirbt, der wird auferstehen zum ewigen Leben. Das ist nicht eine vage Hoffnung, das ist nicht nur irgendein christlicher Glaubenssatz, der einem die letzten Schritte über diese Erde ein bisschen erleichtert, sondern das ist jetzt begründet, das ist abgestützt. Klar, unser alter Körper wird im Grab verwesen, das ist anders als bei Jesus, dessen Körper verweste nicht im Grab. Im Übrigen hätte man, wie man das in der Wissenschaft sagt, die Auferstehung Jesu ganz leicht falsifizieren können, also widerlegen können. Und es gab genügend Leute, die ein Interesse daran gehabt hätten. Man hätte nur seine Leiche aus dem Grab rausholen müssen, auf einen Handwagen legen und Jesus 3 Stunden lang quer durch Jerusalem damit ziehen müssen. Der ganze Spuk wäre an einem Tag vorbei gewesen. Man hätte das leicht falsifizieren und widerlegen können. Und es gab unheimlich viele Leute, die ein großes Interesse daran gehabt hätten, das zu tun. Aber sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht, weil es keine Leiche gab. Weil der Herr wirklich auferstanden war. Also, unser alter Körper wird anders im Grab verwesen. Aber der Mensch selbst, sagt die Bibel, der wird im Augenblick seines Todes gleich bei Jesus sein. Wir haben Karfreitag auch kurz drüber gesprochen, gleich bei Jesus sein. Wir werden gewissermaßen in seine Arme hineinsterben. Wir werden dann im Wartezimmer zum Himmel sein, wenn Sie so wollen. Bei vollem Bewusstsein in seiner Gegenwart. Und dann am Ende der Weltzeit, wenn Jesus wiederkommt, hat er versprochen, dann wird er seinen Leuten auch einen neuen Leib geben. Und dieser neue Leib, den er uns geben wird, der wird genau die gleichen Qualitätsmerkmale haben wie Jesu Leib nach der Auferstehung. Paulus hat das mit voller Klarheit so gesagt. In Philipper 3, Abvers 20, da sagt er zu den Christen, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Und von dort erwarten wir den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren vergänglichen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib mit der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Das heißt, er wird uns einen Leib geben, der so unsterblich sein wird und unvergänglich wie sein eigener. Und so bekommt Maria jetzt diese großartige Zusage, diese Gewissheit. Mich wird nichts mehr von Jesus trennen können. Und ich muss seinen Körper, seinen auferstandenen Körper gar nicht ängstlich umklammern, denn selbst wenn ich Jesus in einigen Wochen nicht mehr sehen werde, wird er mir doch nah sein, wird er mir nah bleiben, auf ewig nah. Und mich wird nichts mehr von ihm trennen können. Und wenn ich selber sterbe, dann werde ich in seine Arme hineinsterben. Und so wirklich, wie er auferstanden ist, genauso wirklich wird er dann auch für mich da sein und mich auf ewig in Sicherheit bringen. Was für eine Erkenntnis. Und wer diese Botschaft hört und begreift, der muss sie weitersagen. Und so sagt es dann Jesus auch zu Maria am Ende. Jesus sagt, geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Und sie weiß, ich werde nie mehr allein sein, ich werde nie mehr ohne Jesus sein. Und darum erwächst nun für uns alle aus der Realität von Ostern, für alle, die wir zu Jesus gehören, eine ganz starke Souveränität. Eine ganz starke Gewissheit. Wir hängen nicht irgendeiner menschlichen Hoffnung nach, sondern wir gehören dem allmächtigen Herrn. Wir gehören dem König, der die gesamte Wirklichkeit kontrolliert. Und diese Botschaft, die ist seit dem ersten Ostertag nicht mehr zur Ruhe gekommen. Und so ist Maria dann losgezogen mit dieser Fackel. Und sie hat es weitergesagt. Die Realität des Todes brauchte sie den anderen nicht mehr zu erklären, das kannten sie selbst. Aber die Realität des Lebens und erst recht die Realität des ewigen Lebens. Und wissen Sie, und damit kommen wir auf die Zielgerade. Von Anfang an hatte diese Fackel der Osterbotschaft zwei Begleiter. Und zwar eine einzigartige Freude war ihr Begleiter und ein einzigartiger Ernst. Freude, das ist klar, das Problem aller Probleme ist entmachtet. Die Not aller Nöte, die Nacht aller Nächte, die Angst aller Ängste, sie ist von Jesus besiegt. Und ein Mediziner hat das so ausgedrückt, er hat gesagt, ohne die Auferstehung bliebe dieses Leben ein fantastisches Chaos. Die Erde ein unbegreifliches Riesengrab und unser Geborensein ein Verbrechen, auf welches die Todesstrafe gesetzt ist. Verstanden werden kann das Leben nur im Licht der Ewigkeit. Das ist die eine Begleiterin dieser Botschaft, eine riesige Freude, aber dann auch der zweite Begleiter, ein einzigartiger Ernst. Denn die Bibel macht immer wieder deutlich, wer sich dieser Botschaft verschließt, ja, wer sich persönlich dem Auferstandenen verschließt, der schließt sich damit selbst aus vom ewigen Leben. Der verdammt sich damit selbst zur ewigen Verdammnis, wie die Bibel sagt. Und die Heilige Schrift sagt, auch wer Christus den Auferstandenen ablehnt, der wird auch auferstehen müssen. Der kann nicht darauf hoffen, einfach auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. Der wird auch auferstehen müssen, sagt die Bibel. Aber das ist dann eine andere Auferstehung. Eine Auferstehung nicht zum ewigen Leben mit Christus, sondern zur ewigen Gottesferne. Und das hat Jesus auch Hölle genannt. Und darum ergeht dort, wo diese Nachricht der Auferstehung ausgerichtet wird, immer zugleich, wenn Sie das in den Evangelien lesen, immer dann auch ganz schnell der Ruf zur Buße, der Ruf, die Einladung und nun, er hat's für dich getan. Er will dich retten aus deiner Todesverfallenheit. Er hat dafür gesorgt, dass deine Sünde vor Gott vergeben werden kann, weil er die Strafe trug am Kreuz von Golgatha. Und er hat den Stempel der Glaubwürdigkeit darauf gesetzt, indem er den Tod auf ewig entmachtete. Und jetzt ruft er dich und er lädt dich ein und er sagt, glaube mir. Beuge dich vor mir und binde dein Leben für Zeit und Ewigkeit an mich. Und darum mahnt uns auch dieser Ostertag, bei aller Freude und allem Jubel, er mahnt uns, dass wir die Realitäten
richtig einschätzen, dass wir den Kopf nicht in den Sand stecken, dass wir nicht sagen, ja, mit dem Tod, das weiß ja sowieso keiner so genau, wir werden es dann schon sehen, wie es ist. Das ist leichtfertig. Nein, die Heilige Schrift mahnt uns, die Dinge gründlich zu prüfen und unser Leben bei Jesus rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Denn die große bedrohliche Klippe, der Tod, der kommt für alle. Aber das ist der große Unterschied. Für die einen, die ohne Jesus sterben, ist der Tod das Kap der Stürme. Und für die anderen, die mit Jesus sterben dürfen, ist er das Kap der guten Hoffnung. So wie damals. Vor vielen Jahren, als das Vorgebirge an der Spitze Afrikas noch die äußerste Grenze für die Schifffahrt war. Und deswegen nannte man dieses Vorgebirge das Kap der Stürme. Es war der Schrecken aller Seefahrer. Und dann schaffte es einer. Einer schaffte es. Einer umsegelte dieses Kap der Stürme. Einer umschiffte die Klippe. Einer entdeckte den Seeweg nach Indien und die Schätze dieser Wunderwelt. Und als sein König davon hörte, da rief er aus, nun soll es nicht mehr Kap der Stürme heißen, sondern Kap der guten Hoffnung. Und sehen Sie, auf der großen Fahrt zur Ewigkeit, da gibt es auch so ein bedrohliches Vorgebirge. Da gibt es so ein Kap der Stürme. Und das ist der Tod. Und wir Menschen, wir fürchten uns mit Recht davor. Wie viele sind an diesem Kap der Stürme elend zugrunde gegangen und gescheitert. Aber jetzt gibt es einen. Es gibt einen, der hat dieses schreckliche Vorgebirge bezwungen. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Und seitdem ist der Tod nun nicht mehr das Kap der Stürme, sondern er ist das Kap der guten Hoffnung. Für den, der Jesus Christus in sein Lebensschiff hineinnimmt. Für den, der Jesus Christus das Steuer seines Lebens anvertraut. Der bekommt von Jesus das Versprechen. Ich werde dich durchbringen. Der Tod ist jetzt auch für dich das Kap der guten Hoffnung. Denn ich bringe dich sicher in den Hafen von Gottes Ewigkeit. Was für ein Angebot, was für eine große Gewissheit ruft uns der lebendige Gott aus diesem Bericht entgegen. Und ich möchte Sie herzlich bitten, um Ihres Lebens willen, um Gottes willen, lassen Sie das nicht an sich vorbeigehen, sondern vertrauen Sie sich Jesus Christus an. Er ist der Herr über Leben und Tod. Amen.